Ich habe euch mal einen Autoschlüssel mitgebracht. Das ist ja an sich nichts Besonderes. Aber wie du diesen Autoschlüssel siehst, wie du diesen Autoschlüssel wahrnimmst, hängt ein bisschen von deiner Perspektive ab. Hängt ein bisschen davon ab, was für eine Weltvorstellung du hast, wie alt du bist, in welcher Lebensphase du bist. Was meine ich damit? Für ein 2-jähriges Kind ist dieser Autoschlüssel ein wunderbares Spielzeug. Ja, das raschelt, das glitzert, das will man in den Mund nehmen. Ja, das ist irgendetwas, was irgendwie interessant ist, aber mehr auch nicht. Wenn du 18 bist und gerade deinen Führerschein gemacht hast, dann siehst du diesen Autoschlüssel und du siehst was ganz anderes. Du siehst ja den Inbegriff von Freiheit. Du kannst das erste Mal alleine Auto fahren, ja ohne deine Eltern. Du bist das erste Mal wirklich unabhängig und dieser Autoschlüssel hat für dich eine ganz, ganz andere Bedeutung. Wenn du vielleicht Familienvater bist oder Mutter von vielen Kindern, dann bedeutet dieser Autoschlüssel vielleicht für dich irgendwie Verpflichtung. Ja, man ist im Endeffekt unbezahlter Taxifahrer und muss die ganze Zeit seine Kinder hin und her fahren, ja, zum Musikunterricht, zur Schule, wie auch immer. Wie du diesen Autoschlüssel siehst, was das mit dir macht, was das bedeutet, hängt ein Stück weit von deiner Perspektive ab. Und wenn sich deine Lebensphase ändert, ändert sich natürlich auch der Blick auf diesen Schlüssel. In der Predigt soll es heute nicht um einen einfachen Schlüssel gehen, sondern um Paulus, wie er auf sein eigenes Leben schaut. Und was wir bei Paulus sehen, ist, dass sein Blick sich auf sein eigenes Leben geändert hat. Wir schauen in Philipper Kapitel 3 auf das, was Paulus sagt. Und im Kontext des Philipperbriefes geht es eigentlich darum, dass Paulus auf sein eigenes Leben schaut, gerade in Kapitel 3. Und er nimmt es als Vorbild, aber das Spannende ist, dass er eine ganz, ganz andere Perspektive hat als früher. Lasst uns diesen Text gemeinsam lesen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Obwohl auch ich, also Paulus selbst, mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am 8. Tag, aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern. Im Hinblick auf das Gesetz, ein Pharisäer. Im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schande geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich auch alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, aber ich jage danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Wir Christen werden ja immer wieder dazu ermutigt, unser Zeugnis zu erzählen. Ja, also zu erzählen, wie wir zum Glauben gekommen sind. Das Gleiche haben wir ja auch heute Abend beim Kennenlernabend. Ja, da kommen Menschen nach vorne, die Jesus kennengelernt haben. Und was sie im Endeffekt machen, ist genau das. Sie erzählen, wie sie zu Jesus gekommen sind, wie sich ihre Lebensperspektive geändert hat, welche Veränderungen sie in ihrem Leben erfahren haben. Und Paulus macht hier in diesem Text genau das Gleiche. Er stellt die Tragweite zur Schau, was sein Leben mit Gott bewirkt hat. Und das macht er in 2 Schritten, indem er zum einen zurückschaut auf sein eigenes Leben und dann sein neues Leben in Jesus darstellt. Im Kontext des Philipperbriefes geht es eigentlich darum, dass Paulus im Gefängnis sitzt, aber die Gemeinde in Philippi ermutigen will. In Kapitel 1 sagt er, obwohl ich jetzt gerade leide, freue ich mich. Ich freue mich, weil das, was Gott in euch begonnen hat, er auch vollenden wird. Ich freue mich, weil das Evangelium verkündet wird, egal auf welche Art und Weise. Ich freue mich, weil ich weiß, dass mir das zur Rettung dienen wird. Und er, obwohl er eigentlich in einer wirklich schwierigen Situation ist, schaut er dankbar auf diese Gemeinde und er sagt, ich bin dankbar dafür, was ich bei euch sehe. Ich bin dankbar dafür, was Jesus in euch bewirkt. Und dieses Bild von Jesus weitet er in Kapitel 2 aus und er sagt, wir sollen eigentlich in die Fußstapfen Jesu alle hineintreten. Und ein Leben leben wie er, indem wir unser Leben für andere Menschen hingeben, indem wir uns selbst entäußern und genauso wie Jesus gehorsam werden, weil er gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann haben wir in Kapitel 3 diesen kleinen biografischen Einschub, wo Paulus darüber spricht, dass wir frei sind von jeglichem Gesetz, dass wir nicht auf das Fleisch vertrauen müssen, also auf uns selbst, auf unsere sündige Natur. Und dann spricht er kurz über sich selbst, wo er sagt, obwohl ich auch selber auf Fleisch vertrauen könnte. Und dann beginnt er, diese Perspektive zu eröffnen von seinem alten Leben. Und genau darauf richtet er jetzt seinen Blick, die Perspektive auf das alte Leben in den ersten Versen. Obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Hier spricht Paulus davon, was es bedeutet, auf Fleisch zu vertrauen. Ja, ihr habt ja gerade eben das Kolumbien-Video gesehen und auch gesehen, dass es da auch natürlich gut Fleisch zu essen gab. Aber was meint Paulus mit diesem Fleischbegriff? Ja, das klingt, also fleischlich, das klingt ja so sehr biblisch, das klingt ja so sehr kananäisch. Was meint er damit? Der Begriff Fleisch wird im Neuen Testament mit unterschiedlichen Aspekten verwendet. Zum einen kann es manchmal das Irdische meinen, also unseren Körper hier auf der Erde. Ja, das macht Johannes zum Beispiel deutlich am Anfang seines Evangeliums, wo er darüber spricht, dass das Wort, also Christus, Fleisch wurde. Und damit meint er diese menschliche Gestalt. Dieses Menschwerden, Fleisch und Blut, so wie wir. Paulus benutzt den Fleischbegriff oft mit einem leicht anderen Aspekt. Es meint natürlich auch irgendwo das Menschliche, aber was bei Paulus auch immer wieder mitschwingt, ist dieses eigenständige Leben ohne Gott. Der Fleischbegriff bei Paulus ist oft auch irgendwie etwas Sündhaftes. Es sind die Maßstäbe dieser Welt. Es ist das Leben hier auf dieser Welt ohne eine Beziehung zu Gott, ohne Gott im Herzen, ohne die Realität Gottes in seinem Leben erfahrbar zu haben. Und das sehen wir hier, wie er uns das eröffnet. Und wenn Paulus sagt, ich könnte auf Fleisch vertrauen, dann würden wir vielleicht heute denken, ja okay, gut, dann ist das ja ein Leben, was komplett ohne Gott geführt wird. Also ein Leben, was von Sünde geprägt ist. Also was vielleicht nach moralischen Maßstäben vollkommen verwerflich ist. Ein Leben, wo man denken würde, boah, hatte bestimmt mit Süchten zu kämpfen. Er hat bestimmt Dinge getan, er hat andere Menschen verletzt. Er hat anderen Menschen Schaden zugefügt. Das ist ein Vertrauen auf Fleisch, das ist ein Leben in Fleisch. Paulus stellt das hier ein bisschen anders dar. Paulus stellt sein altes Leben so da, wie ein damaliger Jude eigentlich ein richtig gutes Leben definieren würde. Er hat im Endeffekt alles getan. Er war ein Hebräer von Hebräern. Er war seinesgleichen und er war nicht nur seinesgleichen, sondern er war vom Stand her besser als alle anderen. Er ist aus dem Geschlecht Israels. Er kommt aus der Familie Gottes. Er ist im Gesetz ein Pharisäer, also eigentlich derjenige, der sich wirklich gut mit Gottes Geboten auskannte. Also eigentlich jemand, der wirklich genau wusste, worum es geht. Jemand, der wirklich verstanden hat, was Gott von ihm möchte und der Gott mit ehrlichem Herzen gehorchen möchte. Die Pharisäer waren damals hoch angesehen. Sie waren eigentlich die damaligen Theologen. Und Paulus stellt sich hier da und sagt, ja, ich war das. Er hat bei Gamaliel studiert. Er ist eigentlich perfekt ausgerüstet aus einer hebräischen Perspektive. Er war ein Verfolger der Gemeinde. Er hat eigentlich genau das gemacht, was man von einem guten Juden erwarten würde. Für seinen Glauben einzustehen. Dafür einzustehen, was er für gut und richtig hält und alle anderen zurückzuweisen, die das Wort Gottes oder das Gesetz ablehnen. Und so wurde damals die ursprüngliche Christusgemeinde verstanden. Sie wurde vom antiken Judentum nicht wirklich wahrgenommen und wenn, dann eher als Bedrohung. Und deswegen war er auch ein Verfolger der Gemeinde, der vollkommen in der rabbinischen Tradition steht. Und wenn es um die Gerechtigkeit im Gesetz geht, untadelig gewesen. Paulus war, so wie er sich darstellt, kein Mörder. Er war jemand, der Gott scheinbar echt gesucht hat. Er war jemand, der wirklich versucht hat, Gott zu gefallen. Jemand, der wirklich versucht hat, die Schriften zu lesen, zu verstehen und nachzuvollziehen, worum es geht. Wir sehen, Paulus folgte dem Gesetz. Er setzte sein Vertrauen auf Fleisch. Und das finde ich so unfassbar spannend. Wenn wir von einem sündigen Lebensstil sprechen oder einem Leben in Fleisch, dann sprechen wir oft vor moralischer Verwerfung. Ja? Wenn jemand moralisch falsch lebt, sodass jeder sagt, Mensch, wie lebst du denn? Paulus schaut auf ein eigentlich richtig gutes Leben. Er hat eigentlich das Richtige gemacht. Er hat richtigen Eifer eingesetzt. Aber das Ganze ohne Jesus. Ohne die Realität von Christus erkannt zu haben. Er hat alles eingesetzt, aber auf das falsche Pferd gesetzt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. In den 1990ern ereignete sich eine richtig spannende Geschichte von der BreX-Aktie. Worum geht's? In Indonesien wurde gebohrt und es wurde Gold gefunden. Von einer Organisation. Und diese Organisation, als dieser Goldfund bekannt wurde, ist natürlich an die Börse gegangen. Und so wie das ist, da steigt die Aktie wahnsinnig. Wahnsinnig viele Kapitalanleger haben ganz, ganz viel Geld investiert in diese Firma, weil auf einmal im Raum Indonesien ein richtiger Goldrausch ausgebrochen ist. Wahnsinnig viele Unternehmen und wahnsinnig viele private Kapitalanleger haben so viel Geld in diese Aktie investiert, dass die Marktkapitalisierung durch die Decke geschossen ist. Dass dieses Unternehmen unfassbar stark gewachsen ist. Aber das Spannende ist, nach einer gewissen Zeit kam raus, dass dieser Goldfund eigentlich gefaked war. In Indonesien hat man nie wirklich Gold gefunden bei den Bohrungen. Und die Aktie brach natürlich ein und wahnsinnig viele Leute verloren ihr Geld. Sie haben eigentlich das Richtige gemacht, ja, in ein wichtiges und scheinbar gutes Investment investiert. Sie haben eigentlich das gemacht, was man natürlich machen würde. In ein Unternehmen, was wahnsinnig viel Geld generiert, rein zu investieren. Aber das Problem war, dass das eigentlich nicht der Wahrheit entsprochen hat. Und dass dieses scheinbar so gute Unternehmen im Endeffekt etwas vorgespielt hat. Und das, was die Menschen für wahnsinnigen Erfolg und für Reichtum gehalten haben, am Ende des Tages nicht wirklich viel wert war. Und ähnlich schaut Paulus auf sein eigenes Leben. Er schaut auf sein eigenes Leben und die meisten würden sagen, Paulus war ein Überflieger. Paulus hat so gelebt, dass die Menschen eigentlich stolz auf ihn sein konnten. Und Paulus verneint das auch nicht. An anderen Bibelstellen sagt er auch, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Ich war ein Eiferer. Aber er hat das Wichtige vollkommen übersehen. Das sehen wir aus dem Textverlauf, das sehen wir, wie es gleich weitergeht, dass Paulus eigentlich das Richtige gemacht hat, aber das, was ihm wirklich gefehlt hat, war Christus. Und aus Gottes Perspektive ist das Leben, egal wie gut wir sind und egal wie gut wir uns anstrengen, vor Gott nichts wert. Auch wenn wir das geistlich einkleiden. Ja, Paulus war ein wahnsinnig geistlicher Mensch. Er wäre heute wahrscheinlich einer der Prediger und Pastoren, jemand, der immer im Gottesdienst ist, jemand, der vorne auf der Bühne stattfindet, jemand, der eigentlich immer etwas Geistliches auf den Lippen hat, jemand, der sich in der Bibel gut auskennt und mit ehrlichem Herzen versucht, Gott zu folgen, aber der Jesus Christus übersieht. Und was wir in Paulus' Leben sehen, ist diese Wendung. Und ich möchte uns dazu ermutigen, es ist wahnsinnig gut, dass wir heute hier im Gottesdienst sind. Es ist wahnsinnig gut, wenn wir uns in Diensten einsetzen. Es ist wahnsinnig gut, wenn wir uns bemühen, nach unseren Gaben und nach dem, was Gott uns gegeben hat, uns einzusetzen für Gottes Reich. Aber Paulus eröffnet uns hier die Gefahr. Wir können zwar wahnsinnig aktiv sein, aber eigentlich auf dem Holzweg, wenn wir das Wichtige aus den Augen lassen. Wenn wir das Eigentliche verlieren, nämlich was Gott für uns getan hat und in dieser Realität des Evangeliums zu leben. Du kannst wahnsinnig aktiv in der Gemeinde sein, aber eigentlich das übersehen, worum es eigentlich geht. Du kannst dich selber Christ nennen und Gott wirklich versuchen, mit ehrlichem Herzen nachzufolgen, aber das übersehen, was im Endeffekt wirklich nach Gottes Perspektive ausschlaggebend ist und was in Gottes Augen wirklich wertvoll ist, weil es Gott nicht darum geht, wie heilig du lebst nach außen hin, wie viel du machst, sondern ob du mit ihm lebst und verstanden hast, was Jesus für dich getan hat und in dieser Realität, mit dieser Perspektive zur Ehre Gottes lebst. Und das sehen wir auch im Erzählverlauf dieses Textes. Dann kommt Paulus zu diesem Lebenswechsel. Er entscheidet sich, durch die Umkehr Jesus Christus nachzufolgen und das ändert alles. Paulus schreibt Folgendes: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus beginnt, indem er seine vorherigen Errungenschaften, das, was er vorher eigentlich getan hat, alles für Schaden erachtet. Oder besser noch gesagt, für Dreck. Dieser Begriff Dreck wird an einigen Stellen auch für Kot verwendet. Also er sagt, das war im Endeffekt alles Müll, das war Mist. Mein Leben, auch wenn es eigentlich so gut aussah scheinbar, ist eigentlich ein großer Misthaufen. Ich habe alles, was ich wirklich eigentlich aus einem Eifer getan habe, wirklich verloren. Es macht alles keinen Sinn. Und da würden wir ja sagen, ja Moment, das kannst du ja so nicht sagen, das stimmt ja nicht. Du kannst doch nicht alles, was du getan hast, jetzt auf einmal wegwerfen. Und Paulus würde ja auch nicht sagen, dass er nicht nichts gemacht hat. Er würde ja sagen, ja, ich war ein Eiferer, ich habe viel getan. Aber mit Gottes Brille war es nicht viel wert. Weil Gott die Dinge oft anders bewertet als wir. Und das, finde ich, ist das Starke an dieser Textstelle. Gott bewertet unser Leben anders. Gott schaut mit anderen Maßstäben auf unser Leben. Er schaut nicht auf das, was wir tun, sondern er schaut auf das, was in unserem Herzen passiert. Er schaut auf unsere Motivation, er schaut auf unsere Identität, er schaut auf das, wozu wir Dinge tun. Und was Paulus hier darstellt, ist natürlich ganz klar die Rechtfertigung aus Glauben, dass es nicht darum geht, was ich tue, sondern weil ich von Christus gerechtfertigt bin, weil er für mich auf diese Erde gekommen ist, weil er für mich alles gegeben hat, weil er sich vollkommen hingegeben hat. Wir haben gerade eben das Lied gesungen von gewagter Liebe, weil Jesus bereit war, sich vollkommen zu entäußern, sich hinzugeben, gehorsam zu sein bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darf ich, dessen Leben Gottes Maßstäben eigentlich nicht genügen kann, darf ich trotzdem Leben haben und gerecht vor Gott sein? Dann ist es nicht mehr meine Handlung, die mich vor Gott gerecht darstellt, sondern dann ist es Jesus, der für mich ein gerechtes Leben gelebt hat. Und dann darf ich ihn sehen, wie er in den Evangelien gerecht handelt, wie er in der Kraft Gottes wirkt, wie er vom Tode aufersteht. Und ich darf eintreten in dieses Leben. Ich darf dieses Leben leben. Warum? Weil er es gelebt hat. Und weil er an meiner Stelle stirbt und aufersteht, damit ich, der eigentlich sterben müsste, an seiner Stelle leben darf. Und davon spricht Paulus hier. Er spricht darum, ihn zu erkennen, also ihn zu begreifen. Und das meint nicht nur einfach vom Kopf her, sondern ihn in einer Art und Weise zu verstehen, dass es mein Leben ändert. ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Dass er in mir etwas Neues erweckt, dass er mich vom Tod wieder zum Leben bringt, Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tod, dass ich dem alten Lebensstil sterbe, dass das, was in mir sündhaft ist, dass ich diesem Leben sterbe und mit Christus ein neues Leben beginne. Darum geht es hier. Damit ich Christus gewinne, damit ich das bekomme, was ich von ihm erhalten habe. Dass ich ein Leben lebe, nicht damit ich gerecht bin, sondern weil er mich gerecht gemacht hat. Und das ist dieses Leben, was Paulus hier beschreibt. Es ist ein Leben in der Kraft Gottes. Es ist ein Leben in der Realität Gottes. Und ich möchte dir die Frage stellen, möchtest du dieses Leben haben? Möchtest du ein Leben in dieser Auferstehungskraft Gottes leben? Dann tritt in Paulus Fußstapfen. Versuch nicht, ein Leben zu leben, was anderen gefällt, sondern schau auf das, was Jesus für dich getan hat und sei bereit, in dieses Leben einzutreten, mit Gott zu leben. Sei bereit, dem alten Leben nicht einfach liebäugelnd zurückzuschauen. Ich glaube, wir als Christen sind immer wieder in der Gefahr, auf unser altes Leben zu schauen und eigentlich zu sagen, ja, so schlimm war das ja damals gar nicht. Vielleicht hast du mit Lieblingssünden immer wieder zu kämpfen. Ich möchte dich ermutigen, schau nicht zurück. Schau nicht auf dieses alte Leben, sondern schau auf das neue Leben, was Christus in dir bewirken kann. Fokussiere dich auf das, was Gott in dem Evangelium für dich tut und lebe zu seiner Ehre, weil er dich dazu befähigt. Und jetzt sagst du hier vielleicht, ja Simon, das klingt ja alles schön und gut und das ist ja auch theologisch alles immer so richtig und so, aber das versuche ich doch. Ich versuche doch, ein Leben zu leben, was Gott gefällt. Ich versuche doch, ein Leben zu leben, was Gott ehrt. Und das klingt hier ja bei Paulus alles so unfassbar einfach und so unfassbar spannend. Ja, ich muss einfach in eine neue Lebensrealität eintreten und dann passiert das einfach. Und dann bin ich auf einmal ein sündloser Mensch. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber das spiegelt mein Leben gerade nicht wider. Obwohl ich schon seit langem mit Gott lebe, obwohl ich schon seit langem mit ihm unterwegs bin, ich glaube, die nächsten Verse geben uns ein bisschen die Antwort darauf. Paulus ordnet diese Realität für uns auch ganz, ganz gut ein in Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Nicht, dass ich es schon begriffen hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. In Vers 12 ordnet Paulus diese Realität richtig für uns ein. Er sagt uns, ja, das ist eine Realität, die in uns bereits passiert. Auch wenn sich unser Leben in einem Prozess ändert und nicht von jetzt auf gleich. Und ich möchte dir hier heute Mut zusprechen, wenn du vielleicht mit einem schweren Herzen gekommen bist und sagst, ja, ich möchte doch zu Gottes Ehre leben. Ich habe doch verstanden, dass er für mich gestorben ist. Aber es fällt mir einfach schwer und ich bin zum Stück ja immer noch ein Stück weit der sündige Mensch, der ich schon immer war. Und auch wenn Paulus hier diesen radikalen Wechsel beschreibt, sagt er selbst, ich bin noch unterwegs. Und ich möchte dir hier Mut machen, wir sind noch alle unterwegs. Wir sind noch alle unterwegs, indem in unserem Leben diese Veränderung Stück für Stück passiert. Wir sind ja am Anfang der Woche aus Kolumbien wiedergekommen und da hat man so ein paar Stunden Zeitunterschied, ich glaube es waren 6 Stunden oder so. Und man kommt dann zurück nach Deutschland und man lebt zwar schon in dieser Zeit, ja, in diesem Zeitabschnitt. Aber der Jetlag hängt ja immer noch nach. Irgendwie wirkt diese alte Zeit, in der man lebt, diese 6 Stunden früher, die wirken noch nach. Und obwohl man eigentlich müde ist, bleibt man trotzdem bis 4 Uhr wach, weil in Kolumbien noch nicht abends ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was Paulus hier beschreibt. Wir sind zwar schon in einer neuen Realität und aus Gottes Perspektive leben wir ein neues Leben, gerechtfertigt vor Gott. Aber unser sündiges Leben wirkt immer noch nach. Es wirkt immer noch nach und es braucht immer mehr, bis wir mehr und mehr in dieses Leben von Christus hineinwachsen und hineinleben. Und damit werden wir in diesem Leben auch nicht fertig. Und deswegen möchte ich uns an dieser Stelle Mut machen, weil Paulus uns Mut macht. Er hat diesen starken Perspektivwechsel vom alten Leben zum neuen Leben. aber dieses Leben wirkt immer noch nach. Und ich möchte dir Mut machen, bleib dran. Bleib dran, weil wir alle unterwegs sind. Weil dieses Leben nie wirklich in kompletter Herrlichkeit auf dieser Erde endet. Aber warum? Weil wir alle das gleiche Ziel haben. Und weil dieses Ziel sicher kommt. Paulus sagt hier, ich jage dem nach. Wir könnten ja jetzt hingehen und sagen, ja gut, das stimmt ja, wir werden ja auf dieser Erde nie wirklich Heilige sein. Auch wenn wir natürlich von Christus gerechtfertigt wurden. Aber auf dieser Erde werden wir nie heilig leben, also kann ich das ja auch ganz lassen. Und ich glaube, wir Christen neigen dazu, mit solchen Gedanken manchmal rumzuspielen, dass wir sagen, ja gut, wenn ich diese Sünde auf dieser Erde nie wirklich loswerde, dann kann ich sie ja auch wenigstens richtig genießen. Wenn ich diese Sünde ja in diesem Leben sowieso nie loswerde, dann ist es doch nicht schlimm, weil Gott hält für mich doch eh immer Vergebung bereit, wenn ich sündige. Paulus sagt hier, ich jage dem nach. Ich lasse das nicht einfach so geschehen. Er stolpert nicht einfach so in Christusähnlichkeit. Er stolpert nicht einfach so in Heiligung, sondern er sagt, obwohl ich noch nicht am Ende bin und obwohl ich das in diesem Leben noch nicht vollenden werde, ich versuche trotzdem das Ziel zu erreichen. Und ich lasse dieses Leben nicht einfach so geschehen, sondern ich möchte Tag für Tag mein Leben mehr in Gottes Hand geben. Und genau dazu möchte ich uns ermutigen. Ich glaube, im Leben eines Christen kann es immer wieder dazu kommen, dass wir unser Leben nicht ganz Christus abgeben und in diesem Prozess nicht weiter wachsen und irgendwann einschlafen. Und Paulus rüttelt uns hier wach und sagt, ja, wir sind alle auf dem Weg, aber bleib dran. Ich jage dem nach. Hier ist Paulus uns dieses Vorbild. Wir sehen, Saulus folgte dem Gesetz, aber Paulus folgte Christus. Wir haben hier diesen Wechsel, auch wenn dieser Wechsel natürlich in unserem Leben immer mehr und mehr Gestalt gewinnt. Nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ein Prozess. Im Philipperbrief geht es ja an vielen Stellen um Freude. Es geht ja an vielen Stellen darum, was Gott im Menschen bewirkt. Und eigentlich könnte man sich die Frage stellen, warum schaut Paulus so positiv auf diese Lebensrealität, obwohl es für ihn damals natürlich relativ schwer aussah. Und auch hier, wie er es jetzt beschreibt, wir in dieser Zwischenzeit leben, wo wir eigentlich schon gerechtfertigt sind, aber im Endeffekt immer noch in unserer sündigen Natur leben. Und diesen Perspektivwechsel, den wir in diesen Versen sehen, die wir gerade gelesen haben, möchte ich kurz mal grafisch veranschaulichen. Wie Paulus sein altes Leben beschreibt, ist ja eigentlich folgendermaßen. Ich halte mich an das Gesetz, ich tue Gutes, ich lebe ein gerechtes Leben und deswegen bin ich ein guter Christ, deswegen hat Gott mich angenommen. Paulus würde natürlich wahrscheinlich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht guter Christ sagen, weil er Jude ist oder er war. Aber genau das ist diese alte Perspektive und die Gefahr ist, dass wir in unserem Leben, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, immer wieder in diese Perspektive reinkommen, dass wir sagen, ja, ich versuche gut zu leben, weil mich Gott dann mehr liebt. Und dann wird uns dieses Leben immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, weil wir, wie wir es gerade gesehen haben, immer wieder in dieser Zwischenzeit leben, wo wir eigentlich gerechtfertigt sind, aber noch nicht wirklich. Und wenn wir es wie Paulus in seinem alten Leben auf unseren eigenen Werten, auf unseren eigenen Maßstäben festmachen, was es bedeutet, gerecht zu leben, dann führt das nicht dazu, dass Gott uns mehr liebt, sondern dann führt es im besten Fall zu Selbstzweifel oder Stolz. Was Paulus uns hier eröffnet, ist die neue Perspektive. Jesus hat mich gerettet. Ich bin von ihm angenommen. Er lebt in mir und deshalb lebe ich für ihn. Das ist das, was wir hier in diesem Text ab Vers 7 sehen. Er hat mich angenommen. Er ist für mich gestorben und deswegen kann ich alles für Schaden erachten. Deswegen geht es nicht um den Wert, den ich in meinem Leben erziele. Es geht nicht um meine Performance, um das, was ich tue. Sondern ich möchte in ihm erfunden werden. Ich möchte ihn erkennen. Ich möchte in seine Fußstapfen treten, weil er mich liebt, nicht damit er mich liebt. Die Gefahr an dieser Stelle ist, dass das Leben dieser Personen äußerlich gleich aussehen kann. Es sind beides Menschen, die scheinbar zur Ehre Gottes leben, aber es ändert sich auf einer tieferen Ebene. Wenn es um Akzeptanz geht, wenn es um Motivation geht, wenn es um den wirklichen Gehorsam geht und wenn es um die Identität geht. Das haben verschiedene Theologen schon immer mal wieder aufgedröselt und ich finde, Timothy Keller zeigt in seinem Buch Center Church eigentlich ganz, ganz hilfreich, wie diese zwei Dimensionen sich auswirken. Und zwar stellt er diese Perspektiven gegenüber und er nennt das eine Gesetzlichkeit, das andere Evangelium. Und genau darum geht es hier an dieser Stelle und genau darum geht es auch in Philipper Kapitel 3. Wenn ich etwas tue, um Gott zu gefallen und nicht, weil Gott mich angenommen hat, dann ändert das meine Akzeptanz, meine Motivation, mein Gehorsam und meine Identität. Dann bin ich gehorsam, weil ich dadurch angenommen bin. Ich bin gehorsam und weil ich gehorsam bin, deshalb bin ich angenommen. Meine Motivation basiert also nicht mehr darauf, was ich zu Gottes Ehre tun möchte, um ihn zu ehren, sondern es ist Angst und Unsicherheit. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das in meinem Leben allzu gut. Dass ich Dinge tue aus Unsicherheit, weil ich möchte, dass Gott mich liebt. Und dann ist meine Motivation die Angst vor Gottes Strafe und Gottes Zorn. Ich bin nicht gehorsam, um Christus zu ehren. Ich bin nicht gehorsam, weil ich mich in ihm freue, sondern ich bin gehorsam, damit ich Dinge von Gott bekomme. Ja, als ich damals noch in der Schule war, so 6., 7. Klasse, da hatte ich mit ganz, ganz vielen Fächern Probleme, aber vor allem mit den Sprachen. Ja, also gerade so Französisch, das war gar nicht so mein Ding. Und vor der Französischklausur dachte ich mir immer, okay, ich bete am Abend vorher. Ja, weil dann kann das Gott nur segnen. So, das hat die ersten Male nicht wirklich geklappt. Und dann dachte ich, ja, okay, gut, stimmt. Gott weiß wahrscheinlich, dass ich das nicht ernst meine, wenn ich nur in der Nacht vorher bete. Das heißt, ich muss 2 Wochen vorher anfangen, für die Französischklausur zu beten. Weil dann weiß Gott, dass ich das auch ernst meine und dann wird das wirklich gut. So, hat auch nicht geklappt. Aber ich glaube, und auch wenn das so lustig klingt, aber ich glaube, ganz oft denken wir so. Wir denken, wenn ich doch nur viel für etwas bete, dann wird Gott mir das doch geben. Und unser Gebet und unser Gehorsam richtet sich nur darauf, damit ich die Dinge von Gott bekomme, die ich eigentlich möchte. Und ich bemühe mich, ein guter Christ zu sein, damit mir Gott die Dinge gibt, die ich will. Durch diesen Perspektivwechsel ändert sich etwas bei uns. Und wir tun nicht mehr nur Dinge um Dinge von Gott zu bekommen, sondern weil wir wissen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen, leben wir ein Leben, das Gott ehrt. Unsere Identität hängt nicht mehr davon ab, wie viel ich tue und wie moralisch ich handle, sondern es ist davon geprägt, was Gott für mich getan hat. Und ich versuche, andere Menschen auf diesem Lebensweg mitzunehmen. Und ich möchte uns dazu auffordern, einfach in unser Leben zu schauen. Nimm dir heute mal Zeit, um dir diese Fragen zu stellen. Wie handle ich eigentlich und nicht nur wie, sondern vor allem auch warum und wozu? Warum bin ich gehorsam? Was ist die Motivation für mein Leben mit Gott? Und das Gute ist, dass wie Paulus das hier beschreibt, am Ende des Tages Jesus Christus in uns immer wieder Veränderung bewirken kann. Nicht von jetzt auf gleich. Nicht unbedingt jetzt. Aber Stück für Stück. Und irgendwann werden wir ihn in Herrlichkeit sehen. Irgendwann werden wir ihn in Herrlichkeit sehen. Und diese Freiheit in einer Art und Weise erleben, wie wir es hier nur teilweise erleben können. Aber was wir wissen und was durch das Evangelium ein für alle Mal klar ist, dass wenn Gott uns befreit und uns neues Leben gibt, dann sind wir wirklich frei. Amen. Lasst mich noch gemeinsam beten, ihr könnt dazu gerne aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast und dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir dafür, dass du jeden von uns liebst und dass wir nicht dir gefallen müssen, sondern dass wir zu deiner Ehre leben dürfen, weil du alles für uns gegeben hast. Dass wir alles für dich geben können, weil für dich nichts zu schade war und du dein eigenes Leben für uns geopfert hast. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass darin eine Auferstehungskraft steckt, die unser Leben verändern kann. Ich danke dir dafür, dass wir Gewissheit haben dürfen, dass wenn du uns befreist, dass wir wirklich frei sind. Dass wenn du unser Leben veränderst und wenn du unser Leben anpackst, dass wir wirkliche Veränderungen erleben dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du ja, uns segnest im Nachdenken darüber. Ich möchte dich bitten, dass du die Menschen ermutigst, die vielleicht heute mit schwerem Herzen gekommen sind. Und dass du sie ermutigst in dem Sinne, dass sie verstehen, dass es einfach ein Prozess ist, der seine Zeit braucht. Ich möchte dich aber gleichzeitig bitten, dass du uns motivierst, das Leben Leben nicht einfach so dahinschweifen zu lassen, sondern dem Frieden nachzujagen, der Freiheit nachzujagen, zu der du uns befreit hast. Amen.